was passiert, wenn ich starte stehen oder was passiert, wenn ich diese Selbstmassagen ausführe. Es ist keines der Methoden überlegen, also beide funktionieren, aber die allerwenigsten würden statisches Dehnen richtig machen. Deshalb sagen wir, nimm doch lieber die Faszienrolle, es geht schneller vorbei.
Einer meiner Erzfeinde im Training ist der Muskelkater. Der hat mir schon oft einen Strich durch die Rechnung gemacht und so manche Trainingswoche versaut. Dagegen helfen soll ja viel. Massagegeräte, Faszienrollen, Dehnen oder auch Kaltduschen sind nur ein paar der gängigsten angeblichen Wundermittel. Wir wollten wissen, was davon hilft nun wirklich bei der Muskelregeneration? Für welche Tools lohnt es sich wirklich Geld auszugeben? Und welche Methoden haben erwiesenermaßen einen Effekt? Die Antwort gibt uns Spitzensportarzt und Regenerationsexperte Dr. Lutz Graumann. Er nimmt mit uns die bekanntesten Empfehlungen gegen Muskelkater und Verspannungen unter die Lupe und gibt uns seine Einschätzung dazu als Spezialist. Außerdem erklärt er, wann wir welche Tools einsetzen können und was wir bei der Anwendung beachten sollten. Viel Spaß beim Hören wünscht euch Elliot aus der Redaktion und jetzt geht's los. Viele von uns hören gerne Podcasts beim Langlauf oder pushen sich mit ihrer Power-Playlist durch schweißtreibende Einheiten. Allerdings bedeutet Sound auf den Ohren auch oft, dass wir nichts anderes mehr hören. Und hier kommt unser Werbepartner Shox ins Spiel. Das Open-Ear-Design der Shox-Kopfhörer lässt nämlich Umweltgeräusche zu, sodass ihr auf Straßen und Trails sicherer unterwegs seid. Im Vergleich zu Standard-Kopfhörern müsst ihr euch außerdem keine Sorgen mehr machen, dass euch die Stöpsel bei schnellen Einheiten aus dem Ohr fallen. Das Sounderlebnis ist auch der Hammer. Kein Wunder also, dass Weltklasse-AthletInnen wie Eliud Kipchoge, Laura Philipp oder Jan Frodeno darauf schwören. Allen, die Shox schon kennen und ein Upgrade wollen, kann ich übrigens die neuen Open Run Pro 2 empfehlen. Die nutze ich auch selbst in der Mini-Version und bin sehr begeistert von Klang und Mikro. Wenn ihr euch jetzt selbst von Shox überzeugen wollt, dann habe ich gute News. Da gibt es nämlich gerade heftige Black Friday Rabatte, sodass ihr 30% spart. Und mit dem Rabattcode Achilles10 bekommt ihr zusätzlich noch 10 Euro Rabatt auf eure Bestellung im Shox Online-Shop. Also, schnell sein lohnt sich. Den Link gibt's in unseren Shownotes. Willkommen im Achilles Running Podcast, Lutz. Wie geht's dir?
Ja gut, auch wenn die Tage langsam kürzer werden, ist es immer noch schön in dem Rosenheim, in dem ich zu Hause bin, zwischen München und Salzburg, da ist die Welt tatsächlich in Ordnung.
Ich wollte gerade fragen, bei uns in Berlin ist es nämlich sehr, sehr grau draußen. Wie sieht es aus im Süden? Ist es noch ein bisschen sonniger als bei uns?
Ja, wir haben immer so ein bisschen Hochnebel, aber wenn der mal weg ist, dann ist wirklich freier Blick auf die Berge und ich habe den Luxus, dass ich direkt von meiner Praxis aus auf den Alpen Nordrhein schauen darf und das ist Balsam für die Seele.
Das glaube ich dir, das ist ein Traum im Vergleich zum grauen Berlin mit den schönen Plattenbauten. Schön. Wir nehmen ja an einem Freitag auf. Hast du die Woche trainieren können? Warst du outdoor unterwegs, indoor? Wie sieht da so deine Routine aus?
Ich bin tatsächlich outdoor unterwegs gewesen. Ich habe ein Seminar gegeben in der Schweiz am Bodensee und da gibt es wunderschöne Laufrunden rund Mega. Um das Seminargelände und ich durfte ja mehrere Laufrunden drehen und auch immer mal wieder mit so EMS-Anzügen, dass man einfach auch mal einen anderen Trainingsreiz setzt. Also das ist so spannend, Sachen ausprobieren zu dürfen.
Ja, klingt super spannend. Ich habe schon auch auf deinem Insta gesehen, dass du ein bisschen EMS da, ja, damit ein bisschen experimentierst. Ist ja auch voll eine Sache für sich, ne?
Genau, ja. Und es kommt. Also gerade für die Menschen, die eigentlich gar nicht so viel Bock auf Sport haben, ist es halt eine der effizienten Wege, trotzdem was für den Körper zu tun, aber nicht zu viel Zeit investieren zu müssen.
Ja, ist ein spannendes Thema. Wäre wahrscheinlich auch mal was für den Podcast.
Ja.
Ich war die Woche leider sehr verschnupft und habe deshalb keine Laufeinheiten machen können. Habe tatsächlich nur Yoga gemacht und viel Stretching. Konnte also wenigstens was für meine Mobility tun. Wie stehst du so zu Yoga?
Also ich finde Yoga tatsächlich sehr spannend und sollte es öfter machen. Denn Für mich ist Yoga wahnsinnig anstrengend, weil man als Mann, der nicht so beweglich ist, ständig ja mit Muskelarbeit gegen die eigenen Einschränkungen ankämpft. Ja. Und dann ist man immer frustriert, wenn man dann neben den hyperbeweglichen Frauen steht in der Yoga-Klasse, die auch nicht nur einen Tropfen Schweiß auf der Stirn haben. Ja. Und wir haben ja hier den Luxus, dass meine Praxis in so einem Bewegungshaus mit einem schönen Fitnessstudio und Yoga-Studio. Und es gibt auch so ein paar Kombiklassen, wo man so das Beste aus allen Bewegungsformen vereint. Und es gibt ein so ein Kursformat, da ist ein bisschen Tai Chi, ein bisschen Qigong und dann halt auch Yoga-Elemente dabei. Und das ist das, was ich mir auferlege, einmal die Woche dran teilzunehmen, weil es mir wirklich leider gut tut.
Ja, genau so ist es bei mir auch. Ich bin leider auch nicht besonders beweglich, aber ich mache es, um meinen Schulterverspannungen etwas entgegenzuwirken. Habe ich tatsächlich auch heute gemacht und mich dann tatsächlich natürlich auch im Zuge meiner Recherchen für unser Gespräch gefragt, ob das überhaupt der schnellste Weg dahin ist. Und ich denke, das werden wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs erfahren. Also ich muss sagen, ich freue mich extrem auf das Thema, weil ich das ja mit voller Faszination beobachte, was für so neue Technologien und Tools für Muskelregeneration oder Muskelentspannung aktuell aus dem Boden schießen. Und muss zugeben, ich bin da auch ein bisschen anfällig für. Also ich habe schon einige Tools ausprobiert und freue mich deshalb, heute deine Expertenmeinung dazu zu hören.
Was waren denn deine Top 3, wo du überrascht war, dass es funktioniert hast und wo warst du enttäuscht?
Okay.
Dreh den Spieß doch mal um.
Also wenn jemand jetzt von den Tools weggeht und tatsächlich auch das Yoga zum Beispiel mit reinnimmt, da war ich überrascht, dass es mir so viel dann doch geholfen hat.
Nach wie viel Besuchen?
Ich mache das tatsächlich daheim alleine, deswegen hat es länger gedauert, weil ich natürlich keinen Yoga-Lehrer oder Lehrerin neben mir hatte.
Turnst du mit Maddie Morrison? Bist du einer von den vielen Maddie Morrison-Jüngern?
Ich habe mit ihr angefangen, ja.
Und so kann ich tatsächlich gut verstehen. Ich finde die super. Also ich mag das auch sehr. Die Musik ist super. Die redet nicht die ganze Zeit. Das finde ich total gut.
Ja. Und Faszienrolle, ich meine, zu dem Thema werden wir sicherlich auch noch kommen im Laufe des Gesprächs. Da war ich auch positiv überrascht, dass man da doch einiges tun kann. Oder eher Faszienbälle. Die haben es mir so ein bisschen angetan. Da war ich positiv überrascht.
Kaum sind die mal 15 Jahre alt, kommst du auf die Idee, die auszuprobieren.
Ich war der Schnellste, wirklich.
Early Adopter.
Sehr, ja. Und wo war ich enttäuscht? Ich hatte so ein Gerät tatsächlich, das, glaube ich, mit so Elektroimpulsen arbeitet, so für den Nacken. Sowas gibt es ja mittlerweile auch. So Elektrostöße oder so sollten das sein. Da hatte ich mir mehr erhofft. Das hat irgendwie gegen meine super tiefen Verspannungen überhaupt nichts gebracht.
Ja, gibt's.
Ja, lass uns da super gerne mal reinstarten. Wir werden ja ein paar Tools heute durchgehen, vielleicht auch so die bekanntesten Methoden einmal pro und contra abwägen. Wir werden wahrscheinlich hauptsächlich über Muskelkater sprechen, weil das ja so der Hauptmuskelschmerz ist, von dem LäuferInnen und SportlerInnen allgemein geplagt werden. Also hol uns da doch gerne noch mal kurz ab. Wie entsteht eigentlich Muskelkater und wie unterscheidet er sich vielleicht auch in der Entstehung zu vielleicht Muskelverspannungen, die man ja auch im Training haben kann?
Muskelkater heißt im Englischen Delayed Onset Muscle Soreness. Das heißt, dass dieser Muskelschmerz nicht sofort während der Belastung auftritt, sondern tatsächlich erst mit einer zeitlichen Verzögerung bis hin zu 48 Stunden. Das ist ja das, was es so tückisch macht, dass man eigentlich ja erstmal sein Training lernen muss, besser zu steuern, damit es halt weniger schlimm oder weniger häufig auftritt. Und das, was man lange Zeit in der Sportwissenschaft und Sportmedizin vermutet hat, dass es irgendwie ein Rückstau von irgendwelchen Stoffwechsel zwischen und Endprodukten, vor allen Dingen der Milchsäure ist, das ist mittlerweile eigentlich vom Tisch, sondern die gängigste Meinung ist mittlerweile, dass es sich hier um Mikroverletzungen handelt, die nach einer intensiven Beanspruchung des Muskels auftreten können. Und diese kleinen Mikroverletzungen sind erstmal ja per se nicht so schlimm, weil sie ja die Tragkraft des Muskels und eigentlich den Kraftoutput des Muskels gar nicht sonderlich beeinträchtigen. Aber das Tückische ist daran, dass der Körper hat ja einen Mechanismus zur Selbstheilung eingebaut bekommen und das ist Entzündung. Und im Rahmen der Entzündung, die im Nachgang an diesen Mikroverletzungen dann entlang läuft, kommt es so ein ganz bisschen Anschwellen in einem Gewebe, was nicht gut Schwellung toleriert. Und deshalb ist es so ein Spannungsschmerz. Und es gibt jetzt neben der klassischen Schmerzwahrnehmung aus der Muskulatur noch ein zweites Phänomen. Einer der prominentesten deutschen Faszienforscher wird gerade in verschiedenen Magazinen damit zitiert, dass er sagt, es handelt sich gar nicht so sehr um einen Muskelkater, sondern um einen Faszienkater. Denn wir wissen mittlerweile, dass also die Anzahl der Schmerzrezeptoren oder generell von Sensoren aus der Propriozeption in der Faszie höher ist als in der Muskulatur. Und deshalb könnte es also auch sein, dass es nicht nur zu Mikroverletzungen in der arbeitenden Muskulatur kommt, sondern auch in diese Verschiebe-, Gleit- und Strukturschicht, die den Muskel umgibt. Und das dauert halt letztendlich immer so ein bisschen, bis dann dieser Muskelkater wieder bereinigt ist, bis diese Selbstheilung des Körpers dann auch abgeschlossen ist. Und das sind so 2 bis 5 Tage.
Und man hört ja immer wieder, dass man auch dann während der Zeit das Training pausieren sollte, solange der Muskelkater aktiv ist. Stimmt das?
Naja, es ist immer die Frage, ist das so umsetzbar im Alltag? Ich würde das immer abhängig machen vom Schweregrad des Schmerzens. Wir hatten ja vorhin einmal schon mal die Trainingsform EMS genannt. Wer zum ersten Mal EMS macht und es übertreibt, der hat den Schmerz seines Lebens danach.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Und da ist dann wirklich so, dann ist wirklich eine Trainingspause angesagt. Und wenn das jetzt aber während der Belastung nicht so schlimm ist, dann kann man auch gerne wieder unterschwellig trainieren. Also es sollte dann halt kein erneuter Trainingsreiz erfolgen. Aber eigentlich, was wir auch im internationalen Spitzensport machen, ist, dass immer eine leichte, strukturierte Belastung erfolgen darf, und das ist dann meistens auf dem Fahrrad oder auf diesen Ellipsentrainer, wo die Impact-Belastung wegfällt. Denn dieses Abbremsen von Stößen ist etwas, wo der Muskel und die Faszie nochmal besonders belastet wird. Und man kann also mit dieser leichten Arbeit natürlich die Durchblutung fördern und damit dann auch die Selbstheilung nochmal so ein bisschen beschleunigen, dass also die Durchblutungssituation an dem kaputten Gewebe ein bisschen optimiert wird.
Okay, schon mal Good News für alle, die die Füße nicht stillhalten können.
Genau. Und wenn man das richtig angehen möchte, dann ist das auch etwas, was wir zum Beispiel bei den Profifußballmannschaften sehen, ist, dass man den Muskelkater quantifiziert. Denn es gibt einen spannenden Biomarker, den man im Blut nachweisen kann. Das ist die sogenannte Kreatinkinase. Die ist eigentlich in der Muskelzelle zu Hause. Und wenn die Muskelzelle aber durch die Arbeit kaputt geht, dann sehen wir die plötzlich im Blut. Und man kann anhand der Zunahme dieses Wertes im Blut, kann man mehr oder weniger auch sehen, macht das jetzt Sinn, weiter zu trainieren, oder muss man hier mal einen Tag Pause machen.
Okay, also ist auch natürlich dann ein bisschen individuell das Ganze. Ne?
Genau.
Okay.
Genau.
Und wie sieht es eigentlich aus mit einer so klassischen Verspannung? Manchmal hat man ja auch einfach super feste Waden und so nach einem langen Lauf, dass jetzt noch kein Muskelkater ist, aber man ist irgendwo verspannt oder man hat mal Krafttraining ausprobiert und hat es noch nicht richtig hingekriegt und hat jetzt irgendwie irgendwo Verspannungen. Was genau passiert da?
Das ist eigentlich nur, dass das Gehirn derzeit meint, es müsste eine höhere Grundspannung der Muskulatur machen, um irgendwas zu schützen, weil es Angst davor hat, sich zu verletzen. Aha. Das ist immer so die erste Strategie des Gehirns. Wenn es irgendwas schützen möchte, dann baut es diese Schutzspannung auf. Das siehst du auch selber, wenn du richtig gestresst bist, hast du ja plötzlich Schulter-Nackenbeschwerden, weil du die ganze Zeit so ein bisschen verkrampft bist, was dann irgendwann zu einem Teufelskreis wird. Und deshalb sind ja die Tools, auf die du hinaus willst, oder die Bewegungsform mit Yoga und Dehnen, sind eigentlich in der Grundidee darauf ausgelegt, dass wir Muskeltonus, Muskelspannung im Nachgang an diese Strategie dann reduzieren können.
Okay, verstehe. Okay, wenn wir wieder zurück zum Muskelkater gehen, was sind da so Mythen, die dir im Alltag begegnen? Es gibt ja also, ne, viele Sachen sollen helfen. Viele Leute haben vielleicht noch nicht so eine richtige Idee, was der Muskelkater dann am Ende ist. Was begegnet dir da so? Was kannst du so vielleicht spontan direkt debunken?
Naja, immer wenn jemand dir erzählen möchte, er weiß, dass es ein allgemeingültiges Rezept gibt, dann würde ich das nicht machen. Okay. Dann gibt es ja gerade in den Läuferkreisen relativ viele Menschen, die meinen, wenn was wehtut, dann haue ich da einfach mal ordentlich Aspirin oder Ibuprofen drauf.
Ja.
Und das ist mehr oder weniger nur der zweitbeste Plan. Man muss eigentlich sagen, dass diese ganzen Medikamente aus der Substanzklasse der nicht-steroidalen Antirheumatika alle eigentlich dazu führen können, dass man sich selber ins Bein schießt. Denn die machen alle eine leichte Blutungsneigung. Und wir wollen ja nicht, dass es vermehrt einblutet in dieser leicht verletzten Region. Deshalb würden wir davor warnen, die Symptome zu kaschieren mit etwas, was vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Und daher würde man lieber auf so die Sachen gehen, die irgendwie funktionieren. Beim Dehnen muss man sagen, ist die Literatur so ein bisschen zwiegespalten. In der akuten Phase, der ersten Phase des Muskelkaters, wenn die Theorie stimmen sollte, dass es sich um eine Mikroverletzung handelt, dann würde man diese Struktur in Ruhe lassen und nicht noch in die Länge ziehen.
Okay.
Weil das wäre ja so, als ob ich gerade, was gerade vernarben möchte, wieder aufreißen. Und daher würde ich diese Idee einfach mal von vornherein verwerfen. Und alles, was danach kommt, würde ich immer anhand des subjektiven Wahrnehmens steuern. Das heißt, ist der Muskel schon bereit, Druck auszuhalten? Darf ich da mit einer Faszienrolle schon massieren oder nicht? Da muss man auch die Menschen immer noch so ein bisschen besser an die Hand nehmen. Bei den Faszienrollen ist es nicht so, dass viel, viel hilft. Also am Anfang hat man das immer so hingestellt, man muss durch den Schmerz durch und wir nennen das Wohlschmerz. Und das ist Quatsch, weil wir mittlerweile wissen, dass sobald wir über eine Schmerzschwelle drüber gehen, wir sagen das immer so, immer wenn sich deine Mundwinkel anfangen zu verziehen oder du stoßartig atmen musst, dann ist das ein Stressreiz für unser Gehirn und der schüttelt dann Cortison und Adrenalin aus. Und das ist kontraproduktiv, wenn wir loslassen wollen und Tonus reduzieren wollen. Also wir würden das nur machen, solange das unter so, wir arbeiten immer mit so einer 10er-Skala von 0 bis 10. 0 ist, ich bin völlig entspannt und 10, ich gehe jetzt gleich tot. Und dann sollte man einfach nur bis so maximal 6 von 10 überhaupt in den Schmerz rein massieren und nicht mehr.
Okay, das ist ja schon mal eine total gute Grundlage. Darüber können wir aufbauen. Ja. Du hast jetzt auch schon das Dehnen angesprochen. Dann würde ich gerne auch direkt damit anfangen. Haben jetzt schon gelernt, wenn es ganz akut ist und wehtut, dann lieber nicht darum fummeln, sozusagen.
Genau.
Mhm. Aber es wird ja auch immer, es wird behauptet, da werden wir jetzt hoffentlich mehr darüber erfahren, dass man Muskelkater vermindern kann, also präventiv sozusagen verhindern kann, wenn man sich entweder vorher oder nach einer Einheit dehnt. Was sagt dann die Wissenschaft? Ist vorher besser, ist nachher besser? Kann beides helfen?
Ne, also das statische Dehnen, wenn man mal die Literatur wälzt, dann ist etwas, was in der Regel nach der Belastung stattfinden sollte. Und jetzt muss man nur aber sagen, dass die allerwenigsten sich an diese Protokolle halten, die in der Literatur getestet werden. Statisches Dehnen bedeutet, ich halte eine Dehnung für 60, 90 oder 120 Sekunden.
Oh, das ist lang, stimmt.
Und wie viele Läufer hast du schon gesehen, die danach einfach wirklich so lange dehnen?
Ja, ich kenne keinen.
Ich kenne keinen, genau. Ja. Daher haben sich dann die anderen Protokolle durchgesetzt und das ist theoretisch einfach die Faszienrollen.
Ah.
Die Tonusregulation durch Druck und Massage führt nämlich in kürzerer Zeitdauer zu einem gleichen Effekt. Und das kann man ja mittlerweile im EMG kontrollieren. Also man kann also sehen, wie angespannt ist der Muskel und was passiert, wenn ich statisch dehne oder was passiert, wenn ich diese Selbstmassagen ausführe. Und da sieht man dann, dass es ist keines der Methoden überlegen. Also beide funktionieren, aber die allerwenigsten würden statisches Dehnen richtig machen.
Mhm.
Deshalb sagen wir, nimm doch lieber die Faszienrolle, es geht schneller vorbei.
Macht Sinn, okay.
Genau.
Und in welchem Zeitraum nach der Einheit müsste das dann passieren, dass es überhaupt noch wirksam ist?
Also wir machen es direkt nach der Belastung. Und wenn man so überlegt, wie würde man das Trainingsende denn strukturieren, sieht das immer so aus, wir würden nicht Vollgas unter die Dusche gehen, sondern die Idee ist, ich beende die strukturierte Trainingseinheit und mache dann noch eine Nachbelastung, idealerweise in einer anderen Bewegungsform. Also für die Läufer würde das bedeuten, ich würde danach mich auf ein Fahrrad setzen oder auf einen Ellipsentrainer, um diesen Impact zu vermeiden und nur so eine ganz mini Nachbelastung machen, nochmal Laktat umverteilen und Durchblutung steigern und Tonus regulieren. Mhm. Und diese Umverteilung des Laktats ist spannend, weil das haben die wenigsten auf dem Schirm. Und da gibt es mehrere Wege, die nach Rom führen. Und wir haben jetzt gerade eine Pilotstudie gemacht, die dann auch am Olympiastützpunkt in Stuttgart weitergeführt wird, wo wir EMS-Anzüge einsetzen im Profisport, weil wir gesehen haben, dass in der ersten halben Stunde wir deutlich effektiver die Laktatwerte reduzieren können nach submaximalen und maximalen Anstrengungen. Und wir haben so die besten Sportler genommen, die höchsten Laktatwerte produzieren im Sommertraining, das sind Eishockeyspieler. Weil die fahren sich in dieser Saisonvorbereitung sowas von gegen die Wand. Ja. Und es ist völlig normal, dass am Ende einer guten Trainingseinheit die mit Laktatwerten von 18, 19, 20 rumlaufen.
Boah, krass.
Und das sind Werte, die kriegen die meisten Läufer nicht bei einer Leistungsdiagnostik hin. Wir sind schon happy, wenn wir unsere Schäfchen so bei 12, 13, 14 vom Laufband runterkratzen können. Mhm.
Ja, das sind natürlich heftige Belastungen, die da geprüft werden können.
Genau.
Spannend. Du hast jetzt auch die Faszienrolle schon angesprochen und meintest, dass man eigentlich das Ganze ja einfach nur so ein bisschen beschleunigt. Also man kann sich besser dehnen damit in der Regel. Mhm. Ne?
Genau.
Es heißt ja aber nicht Muskelrolle, sondern Faszienrolle. Also macht die dann noch irgendwas Zusätzliches? Bietet die dann noch irgendwie andere Benefits?
Naja, also ich glaube, der Begriff ist ja relativ frei gewählt für den deutschen Markt. Im Englischen heißt das Ganze Foam Rolling. Das ist eigentlich einfach nur eine Schaumrolle. Das ist nichts anderes. Wir haben ein rollendes Objekt und wir machen eine Selbstmassage damit. Und in Deutschland ist das, glaube ich, nur Faszienrolle genannt worden, weil es einfach ein Trendwort war. Und wir haben einfach einen neuen Markt damit erschlossen. Wenn man das sieht, in der Vergangenheit gibt es schon wahrscheinlich seit 25 Jahren Pilates-Rollen, wo die in der Bewegungstherapie auf die Idee gekommen, dass Selbstmassage irgendwie einen Vorteil hat. Aber du machst einen Druck auf das Bindegewebe und du kannst nicht davon trennen, was du jetzt machst, ob du Muskulatur oder Faszie manipulierst dadurch. Am Anfang hatte man so angenommen, dass es wie eine Verklebung ist zwischen Muskel und Faszie, genau. was uns davon abhält, beweglich zu sein. Und diese Idee, dass wir die Struktur des Gewebes durch eine einmalige Anwendung einer Selbstmassage verändern können, die ist, glaube ich, mittlerweile über Bord geschmissen. Also da müsste man so viel Druck pro Quadratzentimeter Bindegewebe ausüben, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Sondern der Hauptmechanismus, weshalb das sinnvoll ist, in den Alltag zu integrieren, ist, dass es eine pfeilschnelle Änderung der Muskelspannung gibt. Weil das Gehirn kriegt mit, oh, da tut sich was. Und ich habe die Möglichkeit, nochmal zu überfragen, wie angespannt muss denn diese Muskulatur in dieser Situation sein?
Okay. Und wenn man jetzt so eine Faszienrolle anwendet, gibt es da Dinge, die man falsch machen kann? Wir haben ja vorhin schon ein bisschen vom Schmerzmanagement so gesprochen. Ist dann je doller, desto schneller oder geht's das?
Wer kennt's nicht? Nach einem intensiven Trainingstag ist guter Schlaf Gold wert. Und genau hier kommt Blackroll ins Spiel mit dem Recovery Pillow. Stell dir vor, du wachst nach einer Nacht auf, ohne Verspannungen im Nacken oder in den Schultern und bereit in den Tag zu starten, als hättest du gestern keine Kilometer geschrubbt. Genau so fühle ich mich nach einer Nacht auf dem Recovery Pillow. Denn das ist nicht einfach nur ein Kissen. Es ist speziell für sportliche Menschen wie dich und mich entwickelt. Also ergonomisch geformt und ideal, um deine Muskeln optimal zu entspannen. Egal, ob du auf dem Rücken oder auf der Seite schläfst. Und warum ist das wichtig? Weil guter Schlaf nicht nur die Muskelerholung fördert, sondern auch unsere Leistungsfähigkeit steigert. Das wissen wir LäuferInnen nur zu gut. Was ich besonders am Recovery Pillow liebe, ist, dass es so kompakt ist. Dadurch kann ich es problemlos auf Reisen mitnehmen und schlafe bestens, egal wo der nächste Wettkampf stattfindet. Wenn auch du das Beste aus deinem Schlummer rausholen willst, check das Recovery Pillow von Blackroll aus. Mit unserem exklusiven Code Achilles15 bekommst du 15% Rabatt auf alle Produkte von Blackroll auf www.blackroll.com/de mit dem Code Achilles15. Mehr dazu in den Shownotes.
Geht das nicht so? Also wir sehen drei häufige Fehler. Die häufigste ist, ich kaufe die und danach steht sie im Wohnzimmer.
Klassiker.
Das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Das zweite ist, ich nehme die und weiß aber nicht so richtig, wie ich massieren soll, weil man sollte, wenn man Tonus reduzieren möchte, also Spannung reduzieren möchte, sollte man immer im Faserverlauf massieren. Also es ist eigentlich nur hoch und runter und eigentlich relativ langsam von der Rollgeschwindigkeit, dass man also, ja, wenn man sagt, ich mache in 15 Sekunden einmal Wade hoch und einmal Wade runter, dann hat man eine vernünftige Rollgeschwindigkeit. Denn wenn ich zu schnell rolle, dann bringt es auch wieder nicht so viel für die Tonusregulation. Und wir sagen immer, du sollst das Körperteil, was da hinten dran hängt, so locker lassen wie möglich, damit die Spannung in der Muskulatur so niedrig ist wie möglich, wenn ich da tief rein massieren möchte. Wenn man also die Wade massiert und parallel aber die Fußspitzen zur Nase zieht, dann kommt der kleine Ball, den du schon angesprochen hast, dann kommt er gar nicht so tief in das Muskelgewebe rein, sondern die Zehen und der Fuß sollte ganz entspannt runterhängen. Mhm. Und dann kriegen wir so den besten Massageeffekt hin. Und der dritte Fehler ist wirklich zu viel des Guten machen. Es muss nicht hardcore wehtun und es muss keine Tränen in die Augen machen, sondern wir wollen eigentlich nur diese Spannungsreduktion erzielen und die kriegt man auch schon mit weniger Schmerz hin.
Okay. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Muskelkater aber vorherrscht und der doll ist, dann sollten wir auch da erstmal mit nichts rangehen.
Genau, also wenn es eine deutliche Schmerzzunahme ist, dann lieber noch ein bisschen in Ruhe lassen und nur so ganz leicht oberflächlich. Man kann ja das mit verschiedenen Übungsabwandlungen, wenn man sich zum Beispiel einfach nur gegen die Wand stellt, wenn der Oberschenkel so wehtut, dann drücke ich die Rolle zwischen mich und die Wand und habe trotzdem so ein bisschen eine Streichelmassage, aber es tut halt nicht so weh. Wenn aber immer schon der Körper und die Schwerkraft dazukommt, dann ist es oftmals einfach über eine Schmerzschwelle drüber.
Wie sieht es überhaupt so im Oberkörperbereich aus? Ich meine jetzt nicht den Rücken, aber vielleicht vorne und so. Also gibt es Körperstellen, die eigentlich auch, wo man lieber nicht ran sollte? Mit?
Ja, eigentlich nur rund um den Bauch. Also du musst immer sagen, du gehst nicht in Kniekehlen rein, nicht in Armbeugen rein, überall, wo wenig Gewebe ist und Nerven direkt unter der Oberfläche liegen, da würde man das nicht machen. Also die Halswirbelsäule wird eigentlich auch nicht gerollt. Das macht man eigentlich alles nicht. Aber ja. die großen Muskelpartien gehen eigentlich alle.
Okay, ja, ich habe auch immer am meisten Angst um meine Wirbelsäule, wenn ich denn da auch am Rücken bin.
Das ist tatsächlich nur, weil du zu dünn bist und wahrscheinlich lange Dornfortsätze hast. Also es gibt einfach anatomische Variationen, wenn man sehr weit rausstehende Spitzen hat an der Wirbelsäule, die Menschen finden es nicht so cool, da mit der Faszienrolle zu arbeiten. Dafür gibt es ja dann diese Doppelbälle oder diese Rollen mit der Einkerbung, weil du nicht alleine auf dieser Welt bist. Aber ich würde sagen, 70% der Bevölkerung, die haben damit kein Problem und die dürfen da auch rollen.
Okay. Und gibt es einen Vorteil jetzt zum Beispiel von den Bällen zu den Rollen oder ist das jetzt eigentlich nur, der Vorteil ist nur, dass man besser rankommt an bestimmte Körperpartien?
Genau, du kommst besser ran und der kleine Ball hat natürlich irgendwie, wenn du Oberschenkel Rückseite, dann hast du so viel Schwabbelmasse, dass dann der Ball einfach im Gewebe versinkt und du keinen Massageeffekt mehr hast.
Ja.
Und da muss man einfach, das ist einfach nur, ich würde experimentieren damit und würde das Tool kaufen, wo ich mich am besten mitfühle.
Okay. Und hast du da selber Präferenzen beim Material? Weil ja, die meisten sind aus diesem Schaumstoff. Aber es gibt ja auch so Gummi, glaube ich. Ich habe auch schon so Holzsachen gesehen.
Also der bekannteste deutsche Hersteller von diesen Faszienrollen arbeitet nicht mit einem Schaum, sondern das ist tatsächlich Polypropylen. Das sind so kleine Kügelchen, die unter Druck verpresst werden und dann diese Härte produzieren. Hat den Vorteil, das Ganze ist formstabil. Schaum hat immer ja diesen Nachteil, das ist Chemie und das gast auch aus. Und das ist ja der Unterschied, wenn man mal eine billige Schaumrolle irgendwo gekauft hat und die aus der Verpackung rausholt, dann stirbt man den Chemietod. Und deshalb sagt man würde eher auf diese Polypropylenprodukte, PEP, gehen Und die sind bei den namhaften Herstellern eigentlich, das ist so das Standard, die Standardmethode. Und die anderen verformen sich auch. Also diese Schaumwollen sind in der Regel, ja, die werden durch das eigene Körpergewicht immer so ein bisschen verformt und haben eine geringere Haltbarkeit. Und die sind auch offen porös, sodass einfach dann auch Hautschuppen, Bakterien und sowas dich da irgendwann einsiedeln können. Und dann irgendwann wird das Ganze auch so ein bisschen eklig.
Ja, das stimmt. Hygiene ist dann das andere, ja.
Genau.
Okay. Dann würde ich auch gern über mein Next Step reden. Also ich hatte erst Faszienrollen ausprobiert, das war mir dann irgendwie zu viel Arbeit. Dann bin ich weitergegangen zur Massagepistole. Das war für mich so mein Level Up. Was sagst du dazu? Inwieweit funktionieren die? Wie, ja, würdest du die Wirkung einschätzen?
Genau, also wir haben auch Studien dazu gemacht, was muss so eine Massagepistole können? Und in der Literatur, wenn man da forscht, heißt das Perkussionstherapie. Das heißt, wir haben eine Frequenz von Klopfmassagen, also sind ja Klopfimpulse auf die Muskulatur. Und das ist das Gleiche wie mit den Vibrationsplatten, dass der Körper spannenderweise entspannt reagiert, wenn wir so bei Frequenzen sind unter 20 Impulse pro Sekunde. Das ist so, dann reagiert der Körper in aller Regel in der Muskulatur mit einer Entspannung. Wenn wir drüber gehen, ist dann irgendwann so ein Schwellenwert erreicht, wo der Muskel dann nicht mehr entspannt, sondern anfängt, den Tonus zu steigern. Das ist manchmal gewünscht, zum Beispiel vor einer Belastung. Und es gibt ja auch Rollen, die mit einem Vibrationskern ausgestattet sind. Und das hat man eine Zeit lang bei den großen Leichtathletik-Events gesehen, dass die Athletinnen und Athleten direkt vor ihrem Lauf sich auf diese vibrierenden Rollen gelegt haben, die dann sehr schnell rotiert sind, sodass also diese Vibration dazu geführt hat, dass die Körpereigenwahrnehmung hochreguliert wird und dann ein bisschen mehr Muskeloutput erfolgen kann. Und wenn man das als Vorbereitung nimmt, kann man eigentlich auch die günstigeren Massagepistolen nehmen, weil die sind in der Regel alle relativ schnell. Also schnell ist nicht das Problem. Für die Entspannung ist es ein bisschen kritisch, weil man braucht einen Motor, der bei niedrigen Umdrehungszahlen nicht stehen bleibt. Und das ist so, dass, wenn man Muskel entspannen möchte nach der Belastung, dann muss man leider mehr Geld ausgeben, weil das ist deutlich schwieriger anscheinend zu produzieren, dass dieser Motor unter diesen 20 Hertz bleibt. Und dann bleiben diese billigeren Motoren bleiben dann einfach stehen, wenn man dann aufs Gewebe draufdrückt.
Also ist Entspannung, dafür ist tatsächlich wichtig, dass sich diese Massagekugel, meistens ist ja so eine Art Ball, nicht schnell.
Genau, also da, wenn man mal die ersten Generationen angeschaut hat, ist das ja eine umgebaute Baumarktstichsäge. Ne? Das ist ja eigentlich nur ein Massagekopf auf eine Stichsäge draufgesetzt. Und das Problem in der Fertigung scheint zu sein, einen Motor zu finden, der langsam dreht.
Okay, das ist good to know tatsächlich in dem Fall. Weil tatsächlich, wenn ich jetzt mal nicht nur vom Muskelkater spreche, sondern so von meinen Büroverspannungen, ich habe immer den Eindruck, je doller ich mit dieser Massagepistole da rangehe, desto besser tut's mir. Ja. Aber das scheint dir dann nicht unbedingt
zu stimmen. Also wir würden immer sagen, wenn du so Verspannungen hast, nimm immer nur die leichteste Einstellung, die der Hersteller vorgibt.
Okay.
Zu Beginn des Tages, wenn du sagst, ich will jetzt mich vorbereiten für den Tag und das Gewebe vorbereiten, dann kannst du gerne ordentlich draufklappen. Also dann kann man auch schneller machen und auch man würde auch schneller rollen zu Beginn einer Einheit. Man kann auch schneller vibrieren vor der Einheit, aber halt, um am Ende des Tages Spannung zu reduzieren, wenn ich verkrampft bin, dann ist es tatsächlich die Niedrigstgeschwindigkeit, die am meisten Sinn macht.
Spannend. Also könnte man sich durch eine Massagepistole auch so ein bisschen das Warm-up sparen oder lieber ergänzend?
Wird ja ergänzend gemacht. Also wenn man mal so schaut in die Kabinen der großen Mannschaftssportarten oder auch bei den Individualsportarten, die haben alles im Gerät dabei. Spannend. Also es ist wirklich, also ich mache das auch. Also ich fühle mich gerade so auf den ersten Metern besser. Und auch vor allen Dingen, wenn man Läufer ist, mach mal die Fußsohle damit.
Ah ja.
Bevor du losläufst, das, was wir immer so als Breaking-In-Phase besprechen beim Laufen, ist ja so ein bisschen nervig, weil sich der Fuß manchmal noch wie so ein Holzklotz anfühlt.
Ja, richtig, ja.
Und wenn wir vorher entweder mit dem kleinen Faszienball drüber gehen oder aber mit der Massagepistole ist es ein anderes Spiel.
Also ist lustig. Richtig guter Tipp. Den nehme ich mal direkt mit, werde ich vor meiner nächsten Laufeinheit auf jeden Fall ausprobieren. Werde dann auch vergleichen, ob mir die Massagepistole mehr gebracht hat oder der Faszienball.
Genau, mach mal den Unterschied und ich finde, also Faszienpistole ist tatsächlich cool. Also ich mache Fußsohle, Wade und dann noch auch mal meine Hamstrings.
Okay, ja, Hamstrings auf jeden Fall auch wichtig, ja. Wenn wir generell über diese Massagegeräte sprechen, die es da so da draußen gibt, es gibt ja noch andere, es gibt Sachen, da kann man seine irgendwie Hände in so eine Schlaufe reinlegen, dann hat man da so ein Massagegerät auf dem Rücken. Also mittlerweile gibt es da ja einiges Automatisches. Ja. Würdest du sagen, dass diese Sachen eine richtige Sportmassage zum Beispiel oder eine Massage beim Physiotherapeuten ersetzen können?
Das ist immer nur ein Nice-to-have und ein Wellness-Aspekt, weil das Wichtige ist ja, das ist Biofeedback des Therapeuten, dass der spürt, wo ist denn genau dieser Schmerzpunkt. Und da ist der trainierte, gut ausgebildete Therapeut ist dann natürlich im Vorteil.
Okay.
Und das ist nett und nimmt den Therapeuten viel Arbeit ab, aber in Phasen von Problemen ist es nicht ersetzbar.
Okay, also es ist für eher die kleineren Dinge dann wahrscheinlich.
Genau.
Ne? Für die
genau.
Kleine Schmerzrelease. Mhm. Und gibt es Studien dazu, ob Kompression besser hilft als zum Beispiel Vibration? Da gibt es ja jetzt auch, ne, der Trend geht jetzt mehr hin zu Kompressionsgeräten versus Vibration. Gibt es da irgendwie schon wissenschaftliche Analysen?
Genau, es wird ja nicht wirklich verglichen. Du hast ja letztendlich immer nur irgendwie mit der Kontrollgruppe und nicht die besten Tools gegeneinander. Diese pneumatischen Kompressionsmanschetten, diese Beinlinge, die sind ja eigentlich auch nicht mehr wegzudenken, weil ja eines der Phänomene des Muskelkaters ist ja dieser Flüssigkeitsrückstau, wir nennen das Ödeme. Und das, was diese Massagemanschetten dann ja verstehen, ist, dass das wie eine Lymphdrainage aufgebaut ist, dass wir versuchen, diesen Rückstrom in Richtung Herz zu optimieren, dass also langsam der Druck sich von ganz weit weg vom Herzen bis langsam hin zur Körpermitte aufbaut, sodass dieser Flüssigkeitsrückstau hoffentlich danach weniger ist. Deshalb fühlen sich danach die Beine auch meistens leichter an.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich, allein fürs Gefühl, finde ich, lohnen sich die Dinge. Aber es ist natürlich auch spannend zu wissen, ob es dann funktioniert.
Genau. Und dann muss man einfach sehen, wie viel Geld man investiert, ob man auch noch den Po mitnimmt und je nachdem auch, was man für eine Sportart macht. Es gibt ja diese Beinlinge nur Bein oder es gibt dann halt auch diese Hosenformate, wo man dann halt auch das Gesäß noch mit einschließt. Aber die praktikabler und alltagstauglicher sind für die allermeisten wahrscheinlich diese Beinlinge, weil sie einfach transportabel sind und auch nicht so viel Platz wegnehmen.
Richtig, ja. Und da gibt es da irgendwie eine Begrenzung, in welchem Zeitraum nach dem Training wir damit arbeiten sollten, damit es noch einen Effekt hat?
Nö, ich glaube, also da sollte man nicht so, das muss halt alltagstauglich sein.
Ja. Ja,
also ich würde halt einfach abends dann auf der Couch, so wird es bei uns eingesetzt, dass man dann einfach abends auf der Couch mit dem Ding da rumflackt und noch ein bisschen binge-watcht.
Ja, richtig.
Und dann ist gut.
Ja. Ja, so handhabe ich es bisher auch.
Genau, es ist besser, als es nicht zu machen.
Ja. Okay, dann lass uns mal gerne in eine andere Richtung gehen, weg von den Massagegeräten hin zum Tapen. Das kennen, glaube ich, auch die meisten Leute, das ist jetzt nichts Neues. Gibt es schon lange auf jeden Fall. Ich habe es tatsächlich bei so Verspannungen mal benutzt, aber so Muskelkater oder so noch nicht in die Richtung. Habe aber gelesen, dass das eigentlich auch eine Möglichkeit sein soll, Muskelkater zu reduzieren. Wie funktioniert Kinesiotape? Also bei welchen Schmerzen ist das einsetzbar?
Also so richtig verstanden ist Kinesiotape noch nicht. Die Hauptidee ist, dass es eine leichte Veränderung der Spannung an diesen Rezeptoren ist, weil wir, wenn wir das Tape so aufkleben, wie man das machen sollte, dann ist eine kleine Vorspannung in dem Tape drin, die da dazu führt, dass es die oberflächlichste Schicht von Haut, Unterhaut, Fettgewebe, wo viele Sensoren drin sind, dass sich danach so ganz kleine Wellen bilden. Und diese kleine Verschiebung des Bindegewebes führt dazu, dass die Schmerzrezeptoren ein anderes Signal ans Gehirn senden. Und dann ist immer so diese Behauptung der Industrie, dass es zu einer optimierten Oberflächenmassage mit jedem Schritt führt. Das ist, glaube ich, nicht gut belegt, ist aber ein schönes Bild. Mhm. Und wir sehen das ja, dass diese Wellen sich bilden, die nennen wir in der Fachsprache Konvolute. Und das scheint irgendwie sinnvoll zu sein. Lange Zeit haben wir das als Humbug abgetan, dass die Farben eine Rolle spielen. Das war ja so die ursprüngliche Herangehensweise aus dem Feng Shui, dass man sagt, unterschiedliche Farben machen unterschiedliche Sachen mit dem menschlichen Körper, weil die Spannung des Tapes ist absolut identisch. Das Adhesiv, also das heißt im Volksmund der Kleber, mit dem das Ding klebt, ist auch absolut identisch. Aber ich habe einen sehr geschätzten Kollegen an der Universität Kiel, der regelmäßig sieht, dass die Farben doch etwas an dem Effekt bedeuten. Und die testen das mit Rheumatikern. Und da sieht man angeblich einen Unterschied. Ich habe das immer als völligen Esoterik-Quatsch abgetan. Und aber anscheinend hat die Farbenlehre doch irgendwas, was wir noch nicht komplett wissenschaftlich verstehen können.
Spannend. Also sowas finde ich ja immer ganz faszinierend, wenn man sich noch nicht ganz erklären kann, woher es kommt, aber da scheint dann ja was
zu sein. Aber reproduzierbare Ergebnisse.
Genau.
Und der Typ ist ein Prof für Rheumatologie und der ist wirklich nicht in der Verschwörungsecke.
Ja, faszinierend. Okay. Ja. Also darf man dann tatsächlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, schon ein bisschen nach Farbe gehen, ne?
Genau.
Okay. Ja, faszinierend. Gibt es da auch jetzt speziell eine Anwendung wirklich dann auch gegen Muskelkater oder gilt das jetzt eher für Muskelverspannungen?
Genau, in diesem Fall würde man immer, wenn man irgendwie Spannung nachlassen möchte und Schmerzen reduzieren möchte, würde man zu diesen blauen Tapes eher gehen und dann würde man immer auch wieder im Faserverlauf kleben und dann schauen, wir machen immer noch so einen zweiten Streifen, wir machen einmal eine kleine Linksverschiebung, eine kleine Rechtsverschiebung des Gewebes, um zu sehen, was fühlt sich denn besser an? Und da lassen wir das Gefühl des Athleten oder der Athletin entscheiden. Und da sind wir nicht dogmatisch, also das gibt es auch nicht vorhersehbar. Wir würden also die Idee ist, dass durch diese Vorspannung des Tapes die Muskelenden ein bisschen näher zusammenbringen. Das heißt, die Dehnung im Gewebe wird ein bisschen reduziert und damit soll der Schmerz ein bisschen verschwinden. Und das sollte man einfach mal ausprobieren.
Okay, kann man das auch selber gut lernen oder sollte man sich das vom Profi zeigen lassen?
Genau, also es gibt mittlerweile wunderbare YouTube-Tutorials von den Anbietern, die man auch bei den deutschen Drogerien findet. Und ich durfte einen dieser Firmen beraten und das macht irgendwie Sinn. Also ja. Das kann man auch selber kleben.
Okay, man muss nicht immer dafür dann zum Physio oder so. Okay, alles klar. Kann man dabei auch irgendwas falsch machen? Also kann man damit Schäden anrichten?
Also ich glaube, nur wenn man es zu fest zieht oder wenn es danach einschnürt, aber man sollte immer einfach alles, was einem wirklich nicht gut tut, sollte man sofort wieder entfernen. Das, was man auch sieht, es gibt immer mal wieder Menschen, die reagieren mit der Haut auf das Adhesiv, wo das Tape mit klebt. Und wenn man weiß, dass man da anfällig ist, dass die Haut sehr sensibel ist, dann ist Kinesiotape leider auch nichts für euch.
Ja, okay, gut. Ich meine, so direkt muss man dann an der Stelle auch sein. Ja. Weißt du, ob man sonst noch irgendwas, ob man die Haut in irgendeiner Weise vorbereiten kann vor dem Tapen, damit irgendwie das besser haftet, damit es effektiver einfach ist?
Wenn man einen Pelz trägt auf der Haut, dann ist es auch wiederum nur so halb das beste Ding. Und dann sollte man lieber auch mal die Stellen rasieren, damit man einfach da das beste Ergebnis hat.
Okay, ja, ergibt Sinn. Ich glaube, das hätte man sich jetzt halt auch selber herleiten können, wenn es nicht haftet wegen des Pelzes. Okay. Lass uns mal gern bei so Klebesachen bleiben. Es gibt ja auch Wärmepflaster und es gibt auch Kältepflaster, die manchmal bei Muskelkater oder vielleicht auch Muskelverspannungen eingesetzt werden. Wie effektiv sind die? Geht es eigentlich wirklich bis in den Muskel oder bleibt das so auf Hauthöhe?
Ja, das ist tatsächlich so 50-50. Ne? Das heißt, wir können weder vorhersagen, ist es Wärme oder Kälte. Und dann gibt es noch relativ große Unterschiede, mit was für Wirkstoffen da gearbeitet wird. In der Regel ist es ja bei den wärmenden Produkten, ist es ja meistens irgendwie so Cayennepfeffer. was eine Reizung der Haut macht, dadurch eine vermehrte Durchblutung. Das macht ja so richtig heiß. Das kann man ja in verschiedenen Sachen wahrnehmen. Ich würde das tatsächlich ausprobieren und dann immer natürlich erstmal an der kleinen Stelle, ob ich das toleriere, weil für mich sind diese klassischen Wärmegels und sowas, die sind hardcore. Also das ist dieses ursprüngliche Apothekenpräparat ist die Hölle für mich gewesen.
Krass.
Und auch die erste Generation Wärmepflaster aus der Apotheke fand ich auch wirklich nicht schön. Aber da hat sich ja auch ein bisschen was getan und ich würde es immer ausprobieren und das ist ja, der mögliche Schaden ist ja eigentlich fast nicht da. Es ist billig und einfach mal ausprobieren.
Und man weiß wirklich nicht, ob jetzt Kälte oder Hitze da besser funktioniert?
Also es ist wirklich, man würde immer sagen, im akuten Zustand würde man eher Kälte machen, weil das natürlich die Oberfläche, die Kälte macht was mit der Schmerzwahrnehmung. Aber spannenderweise gibt es ganz viele Menschen, die auch in dieser ersten Phase gut auf Wärme reagieren.
Okay.
Oh, ja, spannend. Also wirklich, ich würde den Körper entscheiden lassen.
Mhm. Weil bei der Regeneration wird ja zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Hitze und Kälte bleiben, immer Kaltwasser auch empfohlen. Das ist ja mittlerweile auch ein Trend, ne? Dass man den steifen oder Muskelkater oder sagen wir mal angestrengten Muskel unter kaltes Wasser hält.
Ja, aber bevor wir das erzählt haben, haben wir ungefähr 25 Jahre erzählt, mach ein Regenerationsbad im warmen Wasser.
Ach so, okay.
Also ich würde es tatsächlich dem Athlet entscheiden lassen. Die Kälte hat den Vorteil, dass weniger Laktat nachproduziert wird, weil wir in der Phase direkt nach der Belastung mehr oder weniger den Stoffwechsel einfrieren.
Okay.
Das ist also, dass diese Nachbelastung, dass oder diese Nachproduktion von Stoffwechselendprodukten ein bisschen reduziert wird. Und wir ziehen die Gefäße erstmal so ein bisschen zusammen, aber das ist natürlich auch nur von kurzer Natur, weil 3 Minuten später ist es wurscht, ob du aus dem Kältebecken steigst oder aus einem heißen Becken steigst, du bist krebsrot. Das heißt, dass beide Endwege führen zu einer Gefäßerweiterung und einer Verbesserung durch Blutung. Und einfach, ich würde den Körper entscheiden lassen, was fühlt sich denn für mich besser an.
Okay, und dazu nochmal, muss es dann auch eine großflächige Hitze oder Kälte, sag ich mal, Therapie sein in dem Fall? Oder kann man auch lokal arbeiten und nur einen bestimmten Muskel zum Beispiel kühlen oder erhitzen?
Gab es ja schon ungefähr vor 400 Jahren, dass der Pfarrer Kneipp gemacht hat. So, wir können das auch als Armanwendung oder als Beinanwendung machen. Also es geht natürlich alles. Und ich würde immer schauen, was ist denn für mich vorstellbar praxistauglich.
Okay.
Du kannst auch wechselkalt duschen. Also einfach ausprobieren.
Ja. Mensch, bei ganz vielen Sachen war es doch jetzt tatsächlich so, dass man selber ausprobieren darf, dass es da vielleicht nicht die eine Antwort gibt. Das hast du auch am Anfang gesagt. Es gibt nicht das eine Versprechen sozusagen, sondern man darf sich da ein bisschen austoben.
Genau. Immer wenn jemand dogmatisch wird, dann sollte man weglaufen.
Okay. Ja, was sind denn so vielleicht zum Abschluss so deine Top-Empfehlungen noch, die wir jetzt vielleicht nicht behandelt haben oder die wir behandelt haben? Hast du so Favorites, die vielleicht bei dir oder AthletInnen besonders gut angeschlagen haben?
Also was wir halt machen, ist erstmal diesen Tagesablauf optimieren, dass man sicherstellt, dass der Körper genug Wasser im Tank hat. Und da sehen wir, dass ganz viele Athletinnen und Athleten da noch Luft nach oben haben. Also als allererstes gilt es, das Flüssigkeitsmanagement zu optimieren. Wir empfehlen mittlerweile, sich vorher und nachher in den Sommermonaten mal zu wiegen. Und dann würde man über die nächsten 2-3 Stunden 150% des verlorenen Gewichts wieder durch Flüssigkeit auffüllen. Dann ist nämlich die Flüssigkeitssituation im Bindegewebe optimiert, weil das Bindegewebe ist leider nicht an die Durchblutung angeschlossen. Das lebt vom Flüssigkeitstransport durch Wechsel, Belastung, Entlastung. Es muss genug Wasser an Bord sein, sonst ist das verlangsamt. Dann brauchen wir die richtigen Bausteine, um die verletzte Muskulatur so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Und das ist letztendlich Eiweiß. Eiweiß und Kohlenhydrat, um auch die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Und da findet man auch genug Tipps. Dann nicht sofort aufhören, sondern wirklich nochmal eine strukturierte Nachbelastung machen, Durchblutung fördern, gleichzeitig Tonus regulieren. Dann machen wir die Selbstmassage oder das statische Dehnen. Dann geht's zur Hygiene unter die warme, kalte Dusche, Kontrastdusche, was auch immer, oder ins Kältebecken. Und dann gibt's ja auch noch Sachen wie Sauna. Dann gibt's noch hinten raus diese diese pneumatischen Kompressionen. Wir können die Massagepistole einsetzen. Wir können abends nochmal auf der Couch chillen. Wir können nochmal über Audio-Files das Nervensystem runterbringen.
Auch spannend.
Und vor allen Dingen dann auch genug Zeit in Schlaf investieren. Wir müssen zusehen, dass wir immer einen Schlafzyklus mehr denken, als wir brauchen. Und man braucht einfach an intensiven Trainingstagen halt nicht nur 6 Stunden Schlaf, sondern 7,5 oder 9 Stunden Schlaf, damit diese Entzündung, die wir korrigieren wollen, auch dann korrigiert werden kann. Ja. Und man kann mit Strom arbeiten, das haben wir schon angesprochen. Man kann also nicht nur mit EMS, sondern auch mit TENS-Geräten, das so einfach alles, was ein bisschen durchblutungssteigernd ist, ist einfach manchmal gut für unser Gewebe.
Okay. Ja, mega. Das war doch jetzt nochmal hier eine super schöne Abschlussroutine, die wir an der wir uns bedienen dürfen, sage ich jetzt mal. Ja. Ein paar sehr, sehr schöne Tipps, die du uns am Ende nochmal gegeben hast. Und ich muss sagen, jetzt weiß ich zumindest, auf welche Tools ich weiterhin setzen darf, welche ich ausprobieren darf weiterhin. Und wenn es mir hilft, dann hilft es mir halt. Ja, mega. Also ich hoffe natürlich, unsere Hörenden konnten sich auch die ein oder anderen Tipps aus unserem Gespräch mitnehmen und dass das, ja, unsere kleine Podcast-Folge hier erkenntnisreich war für sie. Deshalb, Lutz, vielen lieben Dank für deine Expertise heute, für deine Zeit. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ja. Wenn unsere HörerInnen jetzt noch mehr von dir hören wollen, du hast ja auch, ne, du bist auch Autor oder mehr lesen wollen von dir, gib doch gerne mal durch, wo man das tun kann.
Genau, also man findet in den gängigen Buchhandlungen meine Bücher. Ich habe was geschrieben über die Faszientherapie und das Faszientraining. Und die letzten beiden Bücher haben sich sehr eng mit dem Thema Regeneration beschäftigt. Dadurch, dass ich Mannschaftsarzt war der Eishockey-Nationalmannschaft, wo wir Versuchskaninchen waren in der großen Verbundforschung, Regenerationsmanagement im Spitzensport. Da haben wir halt diese Erfahrungen gesammelt, was wir alles tun und lassen können. Und wenn man diese Arbeiten liest, kommt dann immer wieder bei raus, it depends. Das heißt, also du musst für dich selber rausfinden, wir geben dir ein Buffet der Möglichkeiten in der Regeneration und du musst für dich entscheiden, was ist für mich vorstellbar, umsetzbar. Und dann das letzte Buch heißt Endlich richtig ausgeschlafen. Was sind so die Best Practices aus der Welt des Spitzensportes, die man auch im Alltag als Normalbürger übernehmen kann? Und dann zusammen mit meinem Co-Autor André Alesi haben wir mal durchleuchtet, welche Versprechen der Industrie in Form von Labeln auf Matratzen, auf Kopfkissen, auf Bettdecken sind denn überhaupt was wert und wie kann ich mein Verhalten optimieren, aber genauso auch die Verhältnisse in meinem Schlafzimmer optimieren, damit gute Nächte wahrscheinlicher werden können.
Mhm. Ja, mega spannend. Da muss ich mal reinlesen. Das finde ich gut. Kann ich, glaube ich, auch noch die eine oder andere Sache lernen. Ja, die Links packe ich wie immer in die Shownotes dieser Folge. Lutz, vielen Dank dir nochmal und danke auch an euch da draußen fürs Zuhören bis ganz zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Abonniert uns auch gerne und schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei unter achilles.running. Ansonsten hören wir uns wie immer nächsten Freitag wieder. Bleibt dahin gesund und keep on running.